Mein Tagesleitspruch in meinem Morgengebet lautet heute Morgen: mehr zuhören als Ratschläge geben. Also man sieht, auch der beste Leitspruch taucht nicht für jede Situation. Der Predigttext heute Morgen steht bei Matthäus in den Versen 9b und 10. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das Thema lautet: die drei Du-Bitten des Unser Vater. In einem Predigtseminar vor vielen Jahren hat Dieter einmal gesagt: nach jeder Predigt muss es für die Zuhörer etwas zu tun geben. Darauf komme ich später zurück. Die Frage ist: dürfen wir Gott ganz schlicht und einfach Vater nennen? Ich bin wieder bei Dieter. Auch vor etlichen Jahren hat er mir ein Buch geliehen. Das hieß, oder heißt immer noch, Der weite Ritt. Das handelt von einem jungen Kreuzritter, später ist er nicht mehr so jung, der natürlich nach Jerusalem aufbricht, fürchterliche Sachen erlebt, dann zurückzukommen versucht über die Mongolei. Da hält er sich wohl nochmal 15 Jahre auf. Und dann erlässt ihm der Führer und gibt ihm noch zwei, weiß ich nicht, Maluken oder wie die heißen, mit. Darum kommt es jetzt nicht. Als sie in der Höhe von der Marienburg sind, betritt er wieder den heiligen Boden des Römischen Reichs Deutscher Nation und er will seine Diener entlassen, weil das sind Muslime und er ist Christ. Und sie sagen: nein, wir sind so viele Jahre bei dir gewesen, wir möchten jetzt auch deinen Gott als unseren Herrn annehmen. Aber sag uns mal, wie sprichst du mit ihm? Und er sagt: ich, Junker, Ritter des Römischen Reichs, weiß nicht, wie ich mit Gott reden soll. Und dann fällt ihm: ach, da gibt es doch ein Gebet. Und er sagt zu ihm, nicht wissend, wie er das fortführen wird: wir sagen so, unser Vater, weiter kommt er nicht. Seine beiden Gefährten springen vom Pferd und sagen: was? Ihr nennt Gott euren Vater? Davon wollen wir mehr hören. So, sagt er: ja gut, das machen wir dann morgen. Da er ja selber nicht weiter wusste, hat er in der Nacht in dem Ort einen Priester aufgesucht und hat ihn gebeten, ihn das Vaterunser zu lehren. Also mich hat diese Stelle in dem Buch so bewegt, dass ich die über jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahre oder sowas, einfach nicht vergessen kann. Kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich denke: was laberst du eigentlich? Ich glaube, jeder von uns betet einmal am Tag mindestens das Vaterunser. Und dann, da war schon wieder, Vaterunser, das ist Radebrechen. Das ist gut katholisch. Das ist Interlinearübersetzung, Paternoster. Selbst in der Einheitsübersetzung steht jetzt unser Vater. Aber ich jedenfalls lese oft so darüber hinweg. Sage unser Vater und denke mir nicht viel dabei. Aber ist das schlimm? Matthäus schreibt, dass Jesus gesagt hat: so sollt ihr beten. Unser Vater. Das ist etwas Selbstverständliches. Wenn wir uns miteinander anreden, sagen wir so oft, ich habe jetzt durch Ekas Krankheit sehr oft mit Barbara gesprochen, und dann sagt man: liebe Barbara. Aber jedes Mal denkt man sich nicht viel dabei, ist einfach eine Anrede. Dieses Privileg haben wir, Gott einfach als unseren Vater anreden zu dürfen. Jetzt kommen wir zu den Themen, und zwar zu der ersten Du-Bitte. Geheiligt werde dein Name. stellt sich nur die Frage, durch wen? Das ist Passivum, da steht nicht, wer das machen soll. Und die Antwort ist nicht so einfach. Der eine sagt natürlich, das machst du, lieber Gott, heilige deinen Namen. Und der andere sagt, nee, geheiligt werde dein Name, da sind wir aufgefordert. In Ezechiel 36, 22 ist das ausdrücklich Gott, der seinen Namen heiligt. Ezechiel 36, 22. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Das ist schon eine Mahnung. Gott sagt also, wenn es denn sein muss, dann nehme ich das selber in die Hand. Frage ist für uns, in den Gesprächen, die wir führen, wenn wir zu Hause sind, wenn wir im Beruf sind, wenn wir im Taxi sitzen, nehmen wir die Gelegenheit wahr, von Gott zu reden. Heiligen heißt ja viel mehr als eben als Heiligen ansehen, sondern sehen, dass er abgesondert ist, dass er einzigartig ist. Spürt man etwas davon, dass wir ihn preisen, nicht neben dem Taxifahrer Halleluja anreden, da wird er nicht verstehen, sondern dass er merkt, Mann, hier ist etwas anderes, als das normalerweise ist. Und die andere Seite in Jesaja 29, 22 und folgendem sind es Menschen, die seinen Namen heiligen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakob, der Herr, der Gott Abrahams, den der Herr Gott Abrahams losgekauft hat. Nun braucht sich Jakob nicht mehr zu schämen, sein Gesicht muss nicht mehr erbleichen, wenn das Volk Gottes sieht, was meine Hände in seiner Mitte vollbringen. Wird es meinen Namen heilig halten. Es wird den Heiligen Jakobs als heilig verehren und erschrecken vor dem Gott Israels. Also das ist auch etwas, wo Gottes Jünger gefragt sind, ihn heilig zu halten, ihm zu verehren und die anderen das sehen. Das ist nicht, geht ihr euer Kämmerlein und macht das still, hat auch einen anderen Aspekt. Im Ergebnis tendiere ich, auch in einem Blick ins Neue Testament, zu der Erkenntnis, wir bitten, Gott möge sich als Herr erweisen und uns, dass wir seine Heiligkeit erkennen, indem wir ihn durch unser Lebenswandel preisen. Das ist das. Nicht auf den Knien rutschen, nicht fromm nach außen tun und unser Tun im Übrigen widerspricht dem, was wir beten, sondern beten, indem wir ihn ehren durch unser Sein, durch unser Tun. Ich muss ein bisschen schmunzeln, die Begründung dafür kam in meiner letzten Predigt auch vor, nämlich in Matthäus 5, 16. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Gott spricht mit uns, Jesus spricht mit uns situationsgerecht. Er sagt nicht jedem das Gleiche. Die, die gerne anerkannt werden möchten, die gerne als fromm gelten möchten, hätte fast gesagt, die mit dem Kreuz offen rumlaufen, ist nur die Frage, warum macht man das? Weil das schick ist? Weil man als fromm gelten möchte? Also als ich anfing vor fast 40 Jahren mein Tauzeichen offen zu tragen, das war eine ganz schöne Herausforderung. Geh mal tanken und geh mal in ein Kaufhaus und läuf damals noch mehr als heute mit einem Kreuzzeichen rum. Und mein oberster Chef hat immerhin die Gelegenheit genutzt, bei einer Konferenz zu sagen, beim Abendessen, ich möchte mal, dass der Altenhofer neben mir sitzt. Und er sagt, warum tragen Sie das Ding da? Weil für ihn war das, das hat ihm nichts gesagt. Also etwas nicht nach außen tragen, fromm tun, sondern auch Bekenntnis geben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und warum? Damit sie eure Werke sehen. Die sollen sie sogar sehen, je nach Situation. Und euren Vater im Himmel preisen. Und da haben wir es. Also einfach ist nicht, wir sind noch nicht zu Ende. Die zweite Du-Bitte, dein Reich komme. Ich muss bekennen, ich gehe da oft so drüber weg, ja, dein Reich komme, ne? Dein Wille geschehe und Amen. Aber bedenken wir, wenn Jesus uns aufträgt, so, als Muster, so zu beten, dann ist das schon nicht in unsere Beliebigkeit gestellt, sondern dann ist das wert, darüber nachzudenken. Weil diese Stelle, dein Reich komme, betrifft das Zentrum jeder Verkündigung. Was wollen wir den Leuten denn sagen, wenn nicht das, dein Reich komme? Das Kommen des Reiches kann sich aber als zeitlicher Begriff verstehen. Dann warten wir schon seit 2000 Jahren darauf. Die ersten Christen haben das missverstanden so, dass Paulus ihnen schreiben müsste, nicht, dass ihr denkt, es ist Verzögerung. Euretwegen ist das noch nicht passiert. Aber ich glaube, genauso wichtig, wenn nicht viel wichtiger, und das ist, glaube ich, ein Grund, warum es noch nicht da ist, ist ja schon da, müssen wir nur merken, das ist nämlich der räumliche Begriff. Für wen und wo ist das Reich? Wenn wir sehen, Jesus ist das Reich, in Jesus ist das Reich gegenwärtig, dann können wir sagen, ja, für dich ist das Reich da. Mach die Augen offen. Ist die Frage nur, sind wir schon drin oder stehen wir daneben und gucken auf es? Wenn man das universal betrachtet, dann stehen wir eben ganz am Anfang. Jesus kann erst wiederkommen, wenn sein Evangelium in der ganzen Welt verkündet ist. Und das sind ein paar Völker mehr als die 153 vom Fischfang. Und da sind wir noch lange nicht. Und die Frage ist, was haben wir verkündigt? Wie haben wir verkündigt? Wo ist unser Herzblut dabei? Gott hat Geduld. Jesus erwartet, wenn er jemand etwas sagt, eine Antwort. Und wenn wir um das Kommen des Reiches bitten, dann setzt das für uns voraus, dass wir es suchen. Und nicht meinen, wir hätten es ergriffen, wir besitzen es. Es ist und bleibt das Reich des Vaters und seines Sohnes. Gestern Abend, bevor ich einschlief, fiel mir ein, denke ich, was ist nicht griffig, wie kannst du das mal klar machen? Ah, da fiel mir etwas ein. Da ist ein Wüstenwanderer. Er wandert durch die Wüste und dann wird er durstig. Klasse, da hinten ist eine Oase und da gibt es sicherlich einen Brunnen und was zu trinken. Und er stapft tapfer los durch die sengende Hitze und freut sich schon auf den labenden Trunk. Und dann merkt er, Fata Morgana, war wohl nix. Also, noch ist er ziemlich frisch, suchst du weiter und er macht weiter. Da ist aber jetzt wirklich eine Oase und da werde ich jetzt trinken können. Und er kommt näher, Fata Morgana, war wohl nichts. Nur mittlerweile kann er nicht mehr gehen, die Sonne hat gesenkt, man weiß, Durst schwächt sehr, lange hält man es auch nicht aus ohne Wasser. Und er kriecht durch den Sand immer weiter, immer weiter, er kann nicht mehr, er bleibt liegen, er guckt auf, eine Oase. Und er denkt, nee, nicht schon wieder, lieber sterbe ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Ende der Durchsage. Am nächsten Morgen verlassen zwei Beduinen ihre Oase. Sie sind ganz raus, sehen sie einen Toten da liegen. Sagt der eine Beduine zum anderen, verstehst du das, dass einer 5 Meter vom Brunnen liegt und verdurstet? Ja, das ist unsere Aufgabe, die Beduinen zu sein, die gucken, die sehen, da kommt jemand gekrochen. Und ihm zu sagen, hallo, hier ist lebensspendendes Wasser. Matthäus 6,33, von wegen suchen oder von selber hingelangen. Sucht aber zuerst sein Reich. Sucht zuerst das Leben, das ist von mir dieser Teil. Sucht zuerst das lebensspendende Wasser. Also nochmal von vorne. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Aber geschenkt ist nicht. Schon geschenkt, wir kriegen es geschenkt. Aber Jesus kann auch nicht heilen. Er fragt auch den Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Hat er genau gewusst, was er ihm tun sollte. Aber er wollte es von ihm hören. Und die dritte Du-Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Da ist die Frage zu beantworten, ob wir, wie in Matthäus 18,14, so will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Ist also hier Gottes universaler Heilswille angesprochen? Da kann man ja sagen, Gott ist allmächtig. Und wenn er will, dass keiner verloren geht, ja dann mach mal. Aber er macht nicht mal, weil er nimmt die Menschen ernst. Gegen ihren Willen passiert da nichts. Er stellt schon viele Stolpersteine in den Weg. Aber die Augen aufmachen, suchen nach dem Weg, versuchen, den Weg zu finden, das verlangt er von uns. Oder sind wir zum Handeln aufgerufen? Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ja, was denn nun? Gott will, dass jeder gerettet wird. Er ist allmächtig, er kann das. Also mach gefälligst. Oder, nee, wir sind aufgefordert. Kannst ruhig Herr, Herr sagen. Wenn du meinen Willen nicht tust, ist dann nichts. Mich hat, merkt man, dass ich älter werde, schon über Jahrzehnte eine Situation beschäftigt. Vor etwa 1975 kam ich ins Krankenhaus, durfte dort 7 Wochen verweilen, weil ich während einer Operation mich mit Hepatitis C infiziert habe. Und im Nachbarzimmer, ersten Tage durfte ich noch raus, sah ich ein Schild: Hier geschieht Gottes Wille. Wie er will und solange er will. Es hat immer wieder in den ganzen Jahren Phasen gegeben, wo ich voller Zustimmung war. Da liegt ein Mann im Sterben und er will nicht immer wieder die Frage beantworten, wie geht's, wie bist du drauf, bist du vorbereitet? Muss keiner fragen, an seiner Tür steht, was Fakt ist. Er ist dann gestorben. Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich denke heute noch an ihn. Und erst zur Vorbereitung dieser Predigt ist mir und jetzt hoffentlich endgültig klar geworden, worum es geht. Worum es ihm ging und worum es in den 3 Du-Bitten geht. In diesen Bitten ist Gottes Wille und unser Wollen, unser Tun verschränkt. Das ist unlösbar miteinander verknüpft. Das kann man gar nicht trennen. Nicht, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann. Die Frage stellt sich nicht. Unser Kopf ist untrennbar mit uns verbunden. Wenn man ihn absieht, war es das. Die Frage wird keiner stellen, kann ich nicht meinen anderen Kopf haben? Oder was ist gemeint, mein Herz oder mein Kopf? Es geht darum, dass wir mit Gott in Einklang kommen. Und das ist schon nicht so einfach. Das ist schon etwas, worum man sein Leben lang ringen muss. Wo man suchen muss. Wo man manchmal weit, nein, nicht man, wo ich manchmal denke, ich bin ziemlich nah dran. Und manchmal erfahren muss, dass ich sehr weit weg bin. Wo ich manchmal denke, ich bin auf dem rechten Weg. Und wo ich manchmal erkennen muss, du gehst in die falsche Richtung, kehrt Marsch, mein Lieber. Das eigentlich Geforderte ist die aktive Bejahung Gottes Willen. Auch wenn es schwer fällt. Und wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe, habe ich jetzt 15 Minuten gepredigt. Kann das sein? Oder ist länger? Ganz einfach, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich labere euch jetzt, nein, ich labere nicht. Ich erzähle euch jetzt noch was oder ihr kriegt noch was zu tun. Denn die erste Aufgabe ist natürlich, Barbara hat das so schön vorgelesen, dann studiert den Psalm 145 mal zu Hause und seht, welche Verknüpfung, welche Beziehung hat das zu den drei Du-Bitten im Vater Unser. Wer ist hier der Handelnde? Gott oder wir? Oder Gott und wir, oder wir in Abhängigkeit von Gott, ist mal schon etwas, was Dieter dann, es ist außer Raum und Zeit, aber wenn er das hört, wird es ihn wahrscheinlich erfreuen. Aha, einer hat sich noch daran erinnert, weil es ein wichtiges Anliegen ist. Eine Predigt, die in den Wind gesprochen wird, ist nicht wert gehalten zu sein, sondern mindestens die Aufforderung enthalten, zu handeln. Matthäus 26, 36, das Licht macht mich wahnsinnig hier. 26, 36 bis 46. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn in der Schrift steht: Ich werde den Herrn, den Hirten erschlagen, dann werden sie sich die Schafe des Herrn zerstreuen. Ich muss das mal anmachen. Ich kann nicht sehen.
Das war falsch, aber das ist richtig.
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch, nee, das ist falsch. Entschuldigung, das kommt davon, wenn man die Brille auf und kein Licht macht. Darauf nein, ist schon richtig. Ich werde niemals an dir Anschluss nehmen, sagte wer schon Petrus. Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten alle Jünger. Und das sagt er nicht nur Petrus, in erster Linie sagt das heute mir. Wenn ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg und irgendwann denke ich vielleicht noch, oh, ich habe auch in deinem Namen gepredigt. Und dann hoffe ich mal, dass er mir nichts sagen muss. Hilft dir nichts. Nicht, dass du Herr, Herr sagst. Nicht, dass du gut labern kannst, sondern was hast du getan? Was ist dein Leben? Wie warst du in deiner Ehe? Wie warst du gegenüber den Menschen, die dich brauchten? Wie hast du in meinem Fall dein einziges Kind erzogen? Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern, und jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn tiefe Traurigkeit und Angst. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete. Und er betete das, was er uns gelehrt hat, mindestens in der Anrede. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und dann ist er bestimmt nicht so, mir nichts, dir nichts, übergegangen zur nächsten Stelle. Er hatte mit seinem Vater was zu bereden. Er hat das auch nicht gemacht, damit die Jünger einschlafen können. Aber manchmal denke ich, in der Zeit, in der ich das Vaterunser bete, kann keiner einschlafen. So schnell geht das nicht. Und dann kommt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntest du nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wisst ihr, wie lange ein Vater unser dauert? Wenn Jesus es betet, mein Vater, dauert das eine Stunde. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Nicht soeben, ne? So wie du willst, sondern unter der Voraussetzung, dass das wirklich nicht anders geht, wenn es denn gar nicht anders sein kann. Vater, dann geschehe dein Wille. Und das gilt für alles unsere Nöte, für Krankheit, für unsere Familien, für unsere Nöte im Beruf, für die Krankheit unserer Partner. Wenn ringen darum, wenn es geht, Vater, dann lass es geschehen, dass sie wieder gesund werden. Aber wenn es dann gar nicht sein kann, wird mich das nicht veranlassen, von dir abzufallen. Dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in seine Hände, in die Hände von Sündern ausgeliefert. Ruht ihr euch aus? Tut ihr immer noch nichts? Habt ihr noch nicht erkannt, so lange bin ich bei meinem Willen? Jetzt seid ihr gefordert, aktiv etwas zu tun. Und er ergreift nicht die Flucht. Wäre wohl immer noch möglich gewesen. Hat ja keiner erkannt, die hatten ja noch kein Internet und keine Pressefotos. Sondern nur die, die ihn wirklich gesehen hatten, konnten ihn erkennen. Zudem war auch noch Nacht. Er hätte auch so fliehen können. Aber er sagt, aktiv, den Willen des Vaters angenommen. Steht auf. Steht auf. Bleibt nicht sitzen. Wir wollen gehen. Unser Anliegen im Vaterunser ist eindeutig. Kraft zum Glauben von Gott erbitten.